Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Insta Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute unterhalte ich mich mit Downhill und Short Track Racer Lukas Schwarzbauer. Letztes Jahr haben wir einen Podcast gemacht und da war Rennen gewinnen für Luca noch was ganz Besonderes und was ganz Außergewöhnliches. In diesem Jahr fühlt es sich an, als ob er wirklich an der Spitze gesetzt ist. Und ich möchte von ihm wissen, was hat das mit ihm gemacht? Was sind seine Gefühle im Hinblick auf die jetzt kommende WM? Und warum testet er eigentlich immer so viele neue Produkte? Was macht ihm daran Spaß? Und was sind aber vielleicht auch so ein bisschen die Gefährlichkeiten dabei? All das erfahrt ihr in dieser Folge von Pumped. Hey Luca, vielen, vielen Dank, dass du dir auch heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
Ja, hi erstmal. Danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ich bin an dem Ort, an dem ich meistens bin, nämlich zu Hause. Und bereite mich da gerade ein bisschen auf die zweite Saisonhälfte vor.
Als wir den letzten Podcast gemacht haben, da war es kurz nach deinem ersten Shorttrack-Gewinn in Novo Mesto und dieses ganze Gewinnen war noch irgendwie so super neu für dich, du warst noch so super euphorisiert und man wusste nicht, war das jetzt ein einmaliges Ding oder jetzt in der zweiten Saison schaut es irgendwie ganz anders aus. Gefühlt bist du einfach so auf dem Treppchen gesetzt. Wie fühlt sich das Ganze für dich an, auf einmal so wirklich safe mit vorne drin zu sein?
Ja, also das ist definitiv so, dass das letztes Jahr im Mai war ja der erste Sieg in Novo Mesto am Short Track. Das war definitiv eine Überraschung und es ist eigentlich so, dass ich zuvor auch nur 4 Short Track Weltcups überhaupt gefahren bin. Ich kam da erst in die Top 40 rein. Jeder, der regelmäßig Cross Country guckt, weiß, die besten 40 dürfen da eben sich für die ersten Startreihen qualifizieren und ich habe die Ergebnissen auch noch im Kopf. Das war eine kontinuierliche Steigerung, die aber jetzt auch nicht ganz vorne angefangen hat. Nämlich wurde ich in Lenzerheide bei meinem ersten Shorttrack-Weltcup nur 23. Das war ganz am Ende der Saison 2021. Dann in Snowshoe noch 2 Wochen später 16. Also noch weit entfernt von einem Podium. Und ich kann mich auch noch erinnern, das war wirklich richtig, richtig hart, da überhaupt irgendwie in einer halbwegs akzeptablen Position rein zu kommen. Diese 20 Minuten waren wirklich die absolute Hölle. aber genau dann im neuen Jahr wurde ich in Brasilien 10. Das war dann schon ganz cool, weil eben Top 10 und dann 4. in Albstadt. Und da habe ich dann so gemerkt, sag mal, irgendwie kann mir das doch ganz gut liegen. Und an dem Tag wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr möglich gewesen, aber da war ich noch nicht so ganz bereit oder nicht drauf eingestellt, dass ich wirklich da um den Sieg mitfahren kann. Wahrscheinlich hätte ich auch nicht gewonnen, aber vielleicht hätte ich Zweiter oder Dritter werden können. Egal, jedenfalls erkennt man daran schon so ein bisschen, dass eben ich wirklich da noch nicht bereit war für das Gewinnen. Und die Woche drauf dann in Novo Mesto war es dann so, dass ich wirklich aber auch das Ziel hatte, da ganz vorne mitzufahren. Man muss wissen, Thomas Pidcock war noch am Start, einer, der das absolut super beherrscht, auch aus seiner Straßenerfahrung. Und im Endeffekt war es dann aber so, dass ich eine offensive Fahrweise an den Tag gelegt habe und irgendwie an dem Tag auch bei 100% war. Und die Überraschung war riesengroß, die Freude war riesengroß. Es war schon so, wahrscheinlich der euphorischste Moment meiner Karriere. Aber wie das eben so ist, so eine Euphorie, die kann ja auch nicht ewig anhalten. Man kann sich nicht ewig in diesem Stadium befinden. Und genau, ich habe dann noch einige gute Resultate eingefahren das Jahr über, werden auch das Gesamtführungstrikot mal zeitweise übernommen, aber jetzt dieses Jahr merke ich schon, ich war jetzt bei allen 4 Weltcups, die bisher stattgefunden haben, immer auf dem Podium, zwei davon gewonnen, einmal Zweiter, einmal Dritter. Und das ist natürlich schon ein bisschen eine andere Art und Weise, aber...
Ist eine ganz gute Ausbeute, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, genau, bin ich natürlich 100% happy damit, aber es ist auch so, dass dadurch, dass das natürlich immer da am Freitagabend stattfindet und am Sonntag dann nochmal ja, das lange Rennen hat, auf das man sich natürlich mindestens genauso vorbereiten möchte, muss man sich da ja auch mal ein bisschen einbremsen. Also ich kann jetzt Freitagabends nicht sagen, okay, ich habe einen Shorttrack-Weltcup gewonnen und jetzt gehe ich erstmal feiern. Das geht auf gar keinen Fall, deshalb muss man da immer ein bisschen so mit der Handbremse agieren, was auch ein bisschen schade ist manchmal, aber ja, so läuft es nun mal und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding, was ich jetzt halt mir versuche anzueignen, dass ich gleich wieder versuche, gerade ja, mental die Aufregung ja, ein bisschen unten zu halten, dass ich dann eben auch gut schlafen kann. Ja. Und gut regenerieren kann und für Sonntag maximal ready bin, weil ja, diese zwei Belastungen sind eben einmal körperlich natürlich ja hoch, aber ich denke oft, diese Belastung, die da mental dann noch mit einhergeht, dieser Fokus, den man eben dafür aufwenden muss, der reibt zumindest mich dann schon auch immer ganz gut auf und ja, dann muss ich einfach gucken, dass ich mit meiner Energie dann auch entsprechend haushalte und deshalb versuche ich dann so ruhig wie möglich an die Sache ranzugehen, was einfacher gesagt als getan ist.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen, das ist natürlich auch so ein Prozess, der man halt irgendwie lernt, oder? Und ich meine, du bist jetzt im zweiten Jahr ganz vorne mit dabei und es gibt dann halt einfach Leute, die sind halt schon seit Ewigkeiten mit vorne dabei, die ja wahrscheinlich eben diesen Prozess über die Jahre ein bisschen perfektioniert haben für sich, oder?
Definitiv, ja.
Was hat sich denn für dich verändert? Weil ich meine, man sieht ja schon eine krasse Steigerung, also über die letzten Rennen bis dann jetzt zu diesem Jahr. Ist es nur die Fitness oder ist es genau dieses Mentale, was sich bei dir verändert hat, dass du jetzt einfach safe vorne mit reinfährst?
Ja, also ich glaube... Es ist so, dass ich vielleicht deshalb so konstant bin, weil, also im Moment, ich hoffe, das setzt sich auch sofort, aber bisher konnte ich sehr konstant Ergebnisse abliefern, nur in Lenzerheide, wo ich jetzt einen Platten hatte, dass mir die, ist gar keine Schwalbe schuld, muss ich gleich dazu sagen, nämlich ist mir eine Speiche gerissen. Und weil ich an einem Stein hängen geblieben bin, also ich habe es eigentlich verursacht und die Speiche ist dann quasi innen durch die Felge genau durch und somit ist die Luft dann entwichen, also der Reifen, der konnte da überhaupt nichts dafür. Im Endeffekt war es, wie gesagt, ein bisschen mein Fahrfehler, aber ansonsten habe ich sehr konstant abgeliefert und das ist sicherlich eine Sache, die vor allen Dingen dann möglich ist, wenn man mental auf der richtigen Seite steht und mit seinen Kräften gut haushaltet. Und ja, ich glaube, die Basis von dem Ganzen ist schon die körperliche Fitness. Man muss sagen, ich habe ja nochmal ein bisschen an meiner Ernährung vielleicht optimiert, habe 1-2 Kilo ganz sachte, muss ich aber dazu sagen, abgenommen. Das war sicherlich ein Faktor und dann habe ich einfach auch das Training, was ich jetzt die letzten Jahre mit meinem Coach, mit dem ich jetzt seit bald 3 Jahren zusammenarbeite, einfach auch nochmal ein bisschen perfektioniert, ein bisschen runder gemacht, ein bisschen individualisiert, könnte man vielleicht auch sagen. Und es ist natürlich so, dass innerhalb von einem halben Jahr kann schon einiges passieren, aber du kommst nicht jetzt von Position 25 im besten Fall auf Position 1 vor. Also da muss, glaube ich, schon, vor allen Dingen, wenn das nachhaltig sein soll, viel passieren und entsprechend auch eine gewisse Zeit ins Land streichen. Und man braucht halt diese Geduld und dieses immer weitermachen. Und ich glaube, dass das im Winter mir gut gelungen ist. Ich hatte wirklich eine lange und ausgiebige Saisonpause letzten Jahres oder also die letzte Pause quasi, und habe dann konzentriert arbeiten können. Und man sieht schon an meiner FTP, die ging ein bisschen nach oben. Also ja, meine Leistungsfähigkeit über 40 Minuten praktisch, auch meine, ja, 5-Minuten-Werte, selbst 1 Minute. Also alles hat sich schon ein bisschen nach oben geschoben, das gepaart mit, ja, nochmal 1 Kilo oder 2 Kilo leichter, ist natürlich schon eine gute Basis, um dann nochmal ein bisschen mehr abliefern zu können. Und im Moment, denke ich, bin ich da auch relativ nachhaltig unterwegs, wobei man natürlich am Ende nie sagen kann, in welche Richtung es sich entwickeln wird.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Man kann halt irgendwie so überall an den Stellschrauben drehen. Aber ich meine, du bist ja jetzt auch eher vom Körperbau ein bisschen schwererer Typ. Deshalb hast du aber ja wahrscheinlich auch diese krasse Power. Oder? Ich meine, das sieht man ja auch in der Tour de France, dass halt die Sprinter, die halt einfach diese enorme Endschnelligkeit haben, sind einfach eher ein bisschen die schwereren, die massigeren, die muskulöseren Typen. Und die Kletterer sind halt einfach eher die, ja, die Hämpflinge.
Genau, ja, definitiv. Und ich glaube, was da eben auch wichtig ist, dass man sich innerhalb seiner Möglichkeiten weiterentwickelt. Aber eben, und das habe ich, glaube ich, auch das letzte Mal schon im Podcast hier gesagt, ja, was halt einfach wichtig ist, wenn man ein Typ A ist, dann ist es eben schwierig, sich zu einem Typ B komplett zu transformieren. Also
Ja.
man kann ein Stück weit was machen, aber ich glaube, die Charakteristik, die man einfach auch so in die Wiege gelegt bekommen hat, die bleibt im Großen und Ganzen bestehen. Und da sollte man, glaube ich, auch nicht zu sehr gegen ankämpfen. Und ja, heißt natürlich nicht, dass man sich nicht innerhalb seiner Möglichkeiten ein bisschen weiterentwickelt und da versucht, entsprechend auch Grenzen auszuloten, aber das darf natürlich nicht übertrieben werden, ja.
Na, das Coole ist ja auch, dass jeder Typ ja seine Vorteile hat. Und
Exakt. Vor allen Dingen im Cross-Country ist es ja auch, also ich meine, auf dem im Straßenradsport, da ist es so, dass es einfach ab einem bestimmten Punkt dann ziemlich unmöglich wird, wenn jetzt in der Höhe, sagen wir mal, ab 1800 Metern, bei 12, 13, 14 Grad, also Gradient-Anstieg
ja.
quasi, genau, wenn es da hoch geht, da bist du halt irgendwann an den Grenzen der, ja, eigentlich auch
Ja,
physischen
definitiv.
Möglichkeiten und physikalischen auch. Also ich meine, das ist dann, da musst du halt so eine hohe Leistung fahren, um dann noch mit 60 Kilo Menschen mithalten zu können, dass es quasi irgendwann unmöglich wird. Und im Cross Country haben wir eben das Schöne, dass das irgendwie ziemlich gut funktioniert, dass ein, ja, sogar vielleicht 80 Kilo Fahrer gegen auf dem gleichen Kurs Kopf an Kopf gegen einen, ja, 60 Kilo Fahrer oder entsprechend Fahrerin dann ankämpfen kann. Und das ist, glaube ich, in wenigen Sportarten eigentlich so, dass man mit so unterschiedlichen Voraussetzungen so ähnlich sich quasi battlen kann, ja.
Ja, ich meine, das hat sich natürlich auch im Cross-Country-Sport entwickelt. Das war früher auch anders, da wo vor allen Dingen viel auf dem Rennrad trainiert wurde und nur fürs Rennen aufs Mountainbike gestiegen wurde. Da war es natürlich auch so, da waren leichte Fahrer einfach hatten einfach Vorteile. Mittlerweile sind die Strecken halt so anspruchsvoll, so physisch, so schwer, dass du halt auch Abfahrten drin hast, die, wenn du ohne Muskeln an den Start kommst oder ohne
Ja,
Oberkörpermuskeln, hast du ja auch gar keine Chance. Also,
absolut, genau.
und das
Zumal
macht
dann
den
ja noch
Sport ja so
der,
unglaublich spannend. Also, das finde ich super.
ja, genau. Zumal ja dann einfach auch der Short Track dann quasi nochmal einen Mix da mit reinbringt, der jetzt eher verlangt, ja, nicht zu zierlich zu sein, vielleicht, und mal eher wieder mit ein bisschen mehr Kraft im Vorteil ist.
Ja, auf alle Fälle. Wir haben ja jetzt ja schon immer darüber geredet, was Short Track ist. Und jetzt hast du ja auch schon gesagt, man muss sich dann auch fokussieren auf den Sonntag, aufs Hauptrennen, beziehungsweise auf das olympische Cross Country. Kannst du noch mal kurz erklären, was sind denn die Unterschiede und was sind so die unterschiedlichen Anforderungen an dich als Athleten?
Ja, genau. Also mal ganz grundsätzlich, Short Track ist immer so um die 20 Minuten, meistens 21, 22 Minuten. Die lange Distanz, ja, ist auch nur relativ lang, nämlich eine Stunde 20, kann man ungefähr sagen, aber natürlich doch dann ja, einiges länger. Und es ist so, dass quasi die Veranstalter versuchen, ja, den Short Track möglichst schnell zu halten. Ich glaube, die Durchschnittsgeschwindigkeit, die ist wesentlich höher im Short Track. Ganz grundsätzlich, der Track, der findet meistens so, ja, auf einem 1-2 Kilometer Loop, also eher weniger als 2 Kilometer, um den Start-Ziel-Bereich statt, was einfach dann auch, ja, wesentlich flacher ist. Jeder kann es im Fernsehen sich mal anschauen. Und ja, das bedeutet, es ist einfach auch weniger technisch. Es kommt mehr auf, ja, die absolute Leistung an. Und im Endeffekt vom Gefühl her, und darauf wolltest du ja gleich ein bisschen hinaus, so während des Rennfahrens ist der große Unterschied. So, im Short Track, da musst du einfach parat sein von der ersten Minute an. Du hast eigentlich sehr wenig Zeit irgendwie. Also wenn du am Anfang Fehler machst und denkst so, oh, ich muss jetzt erstmal ins Rennen reinfinden, dann ist es eigentlich schon, in den meisten
Ist
Fällen,
schon
glaube
rum.
ich, ist der Zug, genau, der Zug ist abgefahren oder du bist einfach weiter hinten und wenn das Tempo richtig hoch ist, kommst du nicht vor. Dann kommt dazu, dass die Charakteristik in einem Short Track sehr, sehr unterschiedlich sein kann von Strecke zu Strecke. Wenn wir jetzt dieses Jahr zum Beispiel Novo Mesto mit Leogang vergleichen, in Novo Mesto war es so, dass wirklich kaum Höhenmeter drin waren. Es war sehr viel Teer und Wiese. Es war extrem schnell. Man kann es eigentlich fast schon mit einem Kriterium vergleichen. Und so ist auch das Gefühl. Also ja, ein ganz anderes. Während jetzt in Leogang war es so, es war eigentlich wie so ein Hillclimb Race. Es ging einmal eine Wiese hoch, danach sogar ein bisschen eine technische Abfahrt und das war es dann auch. Und da hast du aber wirklich auch richtig Watt pro Kilogramm gebraucht. Und genau, und im Vergleich zum langen Rennen, da ist es schon so, dass es vielleicht nochmal ein bisschen ja, weniger auf die Positionierung ankommt. Es kommt mehr darauf an, dass man sein Ding abspult. Man muss wenig auf die Kontrahenten quasi achten, man muss mehr schauen, dass man ja safe durch das Rennen durchkommt, dass technisch keine Fehler gemacht werden, dass man ja quasi so schnell wie möglich von Start bis Ziel kommt. Es ist schon auch, finde ich, manchmal so, dass es ein bisschen mit so einem Zeitfahren vergleichbar ist, während beim Short Track, da ist es einfach so, wenn vorne einer Tempo macht, dann hängen meistens alle im Windschatten. Und es ist schwierig, da irgendwie so komplett seinen eigenen Stiefel zu fahren. Und genau, ansonsten
Also es ist schon halt einfach eine komplett andere, auch mental
definitiv.
andere Anforderung, oder? Kann ich.
Definitiv. Also ich finde, das ist schon auch für mich so ein bisschen so eine Sache, dass ich glaube, viele Top-Fahrer, die versuchen einfach am Freitag, also zum Beispiel Nino Schurter und Matthias Flieger, die versuchen am Freitag mit quasi dem möglichst geringen Aufwand so gut wie möglich abzuschließen. Also wirklich da versuchen, zwar ganz vorne mitzumischen, aber auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es für Sonntag ja noch genügend Power übrig, dass sie genügend Power übrig haben. Und das liegt, glaube ich, einfach daran, dass für diese Typen es schwierig ist, wirklich zu gewinnen. Und wenn sie dann eben nur Vierter werden, Fünfter werden, dann ist es, also aber all in gehen, dann ist es vielleicht nicht ganz der Ertrag, den sich wünschen. Und für mich ist es aber so, dass ich wirklich da ja offensichtlicherweise in jüngster Zeit immer ganz um den Sieg mitfahren konnte und entsprechend auch versuche, da maximal da zu sein und den Fokus auch entsprechend auf den Freitag zu legen. Also das sonntägliche Rennen ist mir zwar am Ende des Tages vielleicht sogar auch immer noch ein bisschen wichtiger, aber ja, wie gesagt, ich versuche halt wirklich an beiden Tagen maximal ja, mental parat zu sein und bereit zu sein, all in zu gehen. Und das ist natürlich auch sehr beanspruchend im Vergleich jetzt zu ja, noch vor ein paar Jahren, als es diesen Short Track gar nicht gibt. Zumal kommt noch dazu, dass wir immer mehr Weltcuprennen haben jetzt dieses Jahr. Darunter leiden auch im Übrigen ein bisschen die kleineren Rennen, also die Kategorien unter dem Weltcup. Wir können da einfach nicht mehr so präsent sein. Jetzt ganz aktuell findet ja auch die deutsche Meisterschaft statt, bei der ich jetzt sogar entschieden habe, dann nicht am Start zu sein, ja, eben aus Gründen der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte und ja, eben auch meine Position im Overall-Ranking, wo ich eben den Short-Track-Weltcup gut anführe und auch im XCO ganz vorne mit dabei bin. Und ja, genau, also von dem her, wie gesagt, da leiden vielleicht auch ein bisschen die kleineren Rennen drunter, aber man muss schauen, ja, dass man mit seinen Kräften, vor allen Dingen mit den mentalen Kräften haushaltet. Ja.
Aber ich glaube, das ist ja auch ein großer Teil der Entwicklung und der Professionalisierung von einem Athleten, dass man dann halt einfach nicht nur nach Bauchgefühl geht und sagt, das mache ich jetzt auch noch, weil da gibt es immer so gute Würstchen, sondern
Ja, genau.
dass man halt einfach auch schlau daran geht. Du hast gerade schon Leogang angesprochen und Leogang lief ja jetzt auch am Sonntag für dich richtig, richtig gut. Woran hat es gelegen? Also was ist dir da entgegengekommen oder können wir dich demnächst jetzt immer auch am Sonntag in der Spitze erwarten?
Ja, also ich glaube, es war jetzt im Endeffekt ein bisschen so, dass ich, ja, du weißt, wie es ist, jeder weiß es, es gehören viele Faktoren dazu, um vorne mit zu fahren. Man kann noch so gut vorbereitet sein, es gibt einfach Eventualitäten, die man nicht ausschließen kann. Und ich muss sagen, jetzt im XCC, da lief einfach vieles jetzt gut zusammen. Ich hatte oft den richtigen Riecher, sag ich mal. Aber am sonntäglichen Rennen, da war es eben ein bisschen so, dass zum Beispiel in Novo Mesto ich das Problem mit meiner Bauchmuskulatur, es ist ein leidiges Thema, aber ja, gehört irgendwie jetzt im Moment noch ein bisschen dazu. Ich habe da so unterhalb vom Zwerchfell immer so einen Muskel, der sich bei starker Atmung ziemlich verkrampft und das schränkt mich jetzt zwar in der Leistungsfähigkeit nicht so krass ein, ist aber doch ist richtig schmerzhaft und ja, das macht sich halt vor allen Dingen im längeren Rennen dann gern mal bemerkbar. Das war jetzt in Novo Mesto so ein bisschen das Problem, wo ich jetzt glaube, da hatte ich wirklich so die krasseste Leistungsfähigkeit, was also rein physisch und dann, wie gesagt, in Lenzerheide bin ich dummerweise mal ausgerutscht, hat dann ja, da ziemlich große Auswirkungen, da eben meine Speiche gerissen ist und ich dann eben diesen Platten hatte. In Leogang lief dann alles zusammen. Ich glaube, das war dann einfach so quasi der, ja, der, wie soll ich sagen, der Punkt oder State of Art, wo ich quasi dann auch im XCC an Tag legen konnte, oder diese Leistungsfähigkeit, die ich im XCC jetzt viel kontinuierlicher an den Tag legen konnte, das gelang mir jetzt da sehr gut und in Val di Sole ist mir dann, da war's sicherlich auch nicht optimal, immerhin wäre ich dann noch ja, Siebter geworden, denke ich, aber da ist mir dann noch die Kette gerissen in der letzten Runde, bin dann als Elfter ins Ziel gerollt, sprich, da lief es einfach nicht ganz so rund und ich hoffe natürlich sehr, dass mir das gelingt, eben ja in beiden Rennen immer die richtigen Entscheidungen zu treffen und keine Fehler zu machen. Und dann denke ich, ist die physische Basis, aber auch die mentale eigentlich schon jetzt ganz gut ja,
Ja,
da.
in Leogang hast du dich dann mit Lars Vosser gebettelt und ich habe letzte Woche mit ihm gesprochen und er hat gesagt, wenn du mit Luca vorne bist, dann weißt du, du musst alles geben, bevor es auf die Zielgerade geht, weil da hast du keine Chance. Und
Ja, okay, ja.
ich finde es halt interessant. Also, was ist das für ein Gefühl? Also, weißt du das, dass die halt einfach vorher attackieren müssen, die anderen, wenn sie mit dir vorne sind, oder dass sie auch da Respekt oder vielleicht auch so ein kleines bisschen Angst vor dir haben, weil dir ja dein Ruf da, der Endschnelligkeit schon sehr vorauseilt. Was macht das mit dir?
Ja, also das ist wirklich ein sehr, sehr komfortables Gefühl. Es ist natürlich aber am Ende des Tages auch niemals sicher. Also es hängt stark von dem Gegner natürlich ab. Sprich, wenn jetzt zum Beispiel ein Sam Gaze oder ein Pidcock oder jetzt vielleicht dann auch zukünftig ein Mathieu van der Poel mit mir auf eine Zielgerade kommt, dann sieht es natürlich schon nochmal ein bisschen anders aus. Aber im Endeffekt ist es definitiv ein Gefühl, was mir sehr viel Ruhe gibt, weil ich da nicht im Zugzwang bin. Erstmal nicht, später dann umso mehr. Aber ja, das ist definitiv ein komfortables Gefühl und das versuche ich mir eben auch ein bisschen zu bewahren, aber gleichzeitig natürlich mich auch nicht alleine darauf zu verlassen, zumal es natürlich so ist, wenn man es mal schon geschafft hat, bis auf die Zielgerade, um da noch in Siegesnähe zu sein, dann ja, muss man davor schon extrem viel geleistet haben. Und das ist ja dann wirklich bloß noch der letzte, ja, das letzte bisschen quasi.
Ja, wie ist es denn jetzt? Du hast vorhin schon so ein bisschen Taktik angesprochen und dies und das. Jetzt, wo du weißt, dass du vorne mitfährst, also sowohl im Shorttrack wie auch Sonntag im Rennen, hat sich da taktisch was verändert, beziehungsweise muss man jetzt richtig taktieren, was man vielleicht vorher nicht musste? Und wie lernst du das oder wie lernt man das überhaupt? Weil sowas kann man ja jetzt ja nicht so gut simulieren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der richtige Riecher ist da definitiv ein Punkt. Und ja, ich habe jetzt auch ein bisschen so für mich gemerkt, was tatsächlich wichtig ist, ist entsprechend mutig zu sein im Shorttrack auch. Also das wird oftmals belohnt, würde ich sagen. Das ist so ein bisschen meine Taktik, aber man darf halt nie vergessen, am Ende ist es immer so, dass man auch die entsprechende Leistungsfähigkeit mitbringen muss. Und ja, ganz spezifisch ist definitiv so, dass man es auf ein paar Sachen runterbrechen kann, was natürlich einmal irgendwie der Windschatten ist, der spielt eine Rolle. Dann spielt eine sehr, sehr große Rolle der Ziehharmonika-Effekt. Das variiert aber eben auch von Strecke zu Strecke. Sprich, beim Ziehharmonika-Effekt ist es so wichtig, sich entsprechend halt so zu positionieren, dass man nicht jedes Mal wieder voll antreten muss, um erstmal ja, viel Distanz zurückzulegen, um wieder ganz nach vorne zu kommen. Und dann ist es natürlich so, dass man Richtung Ende eben ganz klar abwägen muss, wie viel Leistung oder welche Position man einnehmen muss, um dann eben ganz vorne zu landen am Ende des Tages. Und dann kommt aber dazu, und das ist im Langrennen überhaupt nicht anders, dass man eben seinen eigenen Rennplan quasi, also wir nennen das immer Heatmap, ja, entwickeln muss. Sprich, dass ich mir genau überlege, wo gehe ich ja, ganz tief, wo versuche ich Energie zu sparen, wo lohnt sich's zu investieren, wo lohnt sich's nicht zu investieren. Und dann, ja, wie gesagt, gibt es im Shorttrack eben diese zwei Kombinationen oder ja, die zwei Komponenten im Endeffekt. Einmal das Rennen mit und gegen die anderen und dann aber auch ja, der andere Punkt. Nämlich der, wie komme ich am allerschnellsten von A nach B und überwinde die Distanz.
Ja, du redest halt über diesen Plan, den ihr macht. Da würde mich jetzt interessieren, im Rennen, wer macht dort den Plan? Weil da findet man ja auf einmal ganz andere Voraussetzungen vor und man muss halt wahrscheinlich seinen Plan anpassen oder neu
Exakt.
machen. Jetzt gibt es Sportarten, jetzt gerade geht die Tour de France zu Ende. Da sitzt einfach hinten einer im Auto, der gibt den Plan vor, der ist ein Taktiker, der nur die Aufgabe hat, zu entscheiden, was machen die da vorne und wie arbeiten die zusammen. Wie ist es bei dir? Musst du den Plan alleine machen, während du das Rennen fährst? Gibt von außen irgendwelche Hilfe? Schreit da jemand rein, was der Plan ist? Oder bist du da wirklich auf dich allein gestellt?
Ja, es ist im Endeffekt so, dass wir uns versuchen, da möglichst auf ein paar Szenarien einzustellen, und dann aber auch versuchen, sich möglichst auf sich selber zu konzentrieren, weil oftmals ist es eben so, mein eigenes schnellstes Rennen ist eben dann am Ende auch das mit dem besten Resultat. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man nicht ständig irgendwie jemand anders mitzieht. Sprich, wenn jetzt mein Plan ist, auf einer geraden oder auf einem flachen Terrain richtig auf dem Gas zu bleiben, dann muss ich schauen, ja, ziehe ich da jetzt irgendwie ganz viele mit, also im Windschatten oder entsprechend nicht. Und entwickeln tun wir den Plan meistens so, dass ich mit dem Powermeter quasi die Daten aufzeichne, natürlich auch Herzfrequenz, und ich dann mindestens mal eine schnelle, meistens zwei schnelle Runden fahre und wir ein bisschen versuchen, das anzupassen. Also das sieht dann oftmals so eine Runde aus, dass ich versuche immer, also das ist jetzt ein Beispiel, über die Kuppen drüber zu ziehen, sprich immer sehr hohe Spitzen fahr, also viel Leistung versuche aufzubringen an den Anstiegen und dann aber ja, gut versuche zu regenerieren in Downhill und in flacheren Passagen. Das wäre dann die eine Variation und die andere wäre dann vielleicht eher konstanter durchzufahren. Und da schauen wir, was ist jetzt mal an sich schneller. Und dann muss man auch ein bisschen, ja, sagen, okay, zum Beispiel an dem zweiten Anstieg, da kommt danach eine lange Abfahrt. Da lohnt sich dann wirklich zuvor absolut Vollgas zu fahren und mal wirklich den Tank komplett zu leeren, weil ich mich danach gut regenerieren kann. Und so gehen wir das Ganze dann ein bisschen an. Gleichzeitig vergleichen wir dann immer noch die Zeiten von den Athleten, die es auf Strava hochgeladen haben. Ich hoffe, die werden es jetzt auch, nachdem sie diesen Podcast
Immer
die
noch
wenigsten
machen,
werden es
ja.
anhören, immer noch hochladen. Wir schauen, wo wir holen andere Fahrer Zeit raus. Muss ich mich zum Beispiel im Downhill nochmal ein bisschen verbessern? Muss ich versuchen, oder scheint es so, als würde es sich eher lohnen, zum Beispiel im zweiten Streckenabschnitt mehr zu investieren, kommt da quasi mehr, ja, mehr Ertrag aus dem Investment als jetzt zum Beispiel im ersten Teil. So gehen wir das mal grundsätzlich ein bisschen an und dann kommt noch dazu, dass ich jetzt seit diesem Jahr auch einen Technik-Coach immer dabei habe, der für das, also für das ganze Team, nicht nur für mich zuständig ist. Und der hat so ein bisschen so eine Funktion wie so ein Direktor, also ein Direktor sportiv, wie das ja im Straßenradsport heißt. Also ein sportlicher Leiter, genau so heißt es ja im Deutschen. Der dann am Streckenrand steht. Funk ist ja bei uns jetzt nicht erlaubt, macht glaube ich auch wenig Sinn. Aber der kann dann einem schon mal sagen, ja, Junge, schau, dass du an der oder jenen Stelle vielleicht nicht ganz so krass in den roten Bereich gehst oder er sagt dann zum Beispiel, du verlierst im zweiten Abschnitt immer 5 Sekunden, vielleicht auch nur als Information, keine weitere Empfehlung dann. Und da bin ich echt auch richtig glücklich. Nico heißt der ist nochmal ein wirklicher Mehrwert für uns alle, glaube ich.
Ja, das ist krass. Also das heißt, ihr macht den Plan vorher, Und versucht ihn dann halt einfach so in Nuancen nochmal im Rennen
Genau.
anzupassen.
Und es sind aber auch zwei unterschiedliche Leute. Also einmal ist es dann eben der Nico, mit dem ich dann vielleicht auch mal ein kurzes Vorgespräch führe, der zum Beispiel dann auch das Frauenrennen genau analysiert und mir Informationen gibt. Zum Beispiel auch, wenn er jetzt sagt, pass unbedingt auf an der zweiten Abfahrt, wir haben viele Platten gesehen. Oder pass auf, dass du gegen Ende nicht ja, eingehst im Frauenrennen war so und so. Und das ist dann wirklich gern so, dass sich das auf das Männerrennen ein bisschen übertragen lässt. Und ja, und dann passe ich doch gern mal auf seine Aussage auch nochmal kurz vorm Start irgendwie den Luftdruck an, in der Gabel, im Reifen. Oder versuche auch nochmal kurz meine Taktik ein bisschen zu überdenken. Und genau, aber grundsätzlich, was davor passiert, das mache ich auch mit meinem Coach, also mit meinem Coach, der quasi das ganze Jahr über für mich zuständig ist und jetzt nicht nur für die technischen Sachen.
Okay, ja, spannend, ey. Das heißt, ihr geht da halt sehr, sehr technisch dran. Und was man ja auch immer wieder bei dir sieht, ist, dass du immer mal wieder ein paar neue Teile am Rad hast und auch da sehr, sehr technisch arbeitest und auch immer mal wieder neue Sachen testest. Wie wichtig ist es für dich, wirklich so das allerneueste Material zu haben, was einem hier und da vielleicht auch nochmal einen Vorteil gibt?
Ja, das Schöne ist jetzt, dass ich aktuell mit RockShox beispielsweise, aber auch mit Schwalbe eben und natürlich auch mit Canyon Partner habe, die oder beziehungsweise anders angefangen, einfach ich bin jetzt in der Position, aufgrund meiner Resultate und aufgrund des Erfolgs auch des Teams, dass wir viel ausprobieren können. 2, 3 Jahre zurück. Da war das definitiv ganz anders. Gerade zu Covid-Zeiten war ja dieser Nachschub an Material sowieso schon sehr schwierig. Es gab viele Engpässe. Jeder wird sich erinnern können, wenn man ein Rad bestellt hat, hat es unter Umständen mal ein halbes Jahr gedauert, bis man überhaupt
Genau.
das machen
Wenn man
konnte, weil
Glück hat,
viel
ist es jetzt schon
Ausverkauf
da.
war. Ja, genau. Und jetzt ist es aber aktuell einfach so, dass ich mit den eben angesprochenen Partnern wirklich ja Sponsoren habe, die dann ganz individuell auf mich jetzt auch eingehen können und denke ich auch vielleicht ein bisschen aufgrund meines Backgrounds als Ingenieur. Also ich bin immer noch kein vollständiger Ingenieur, aber jetzt so langsam aber sicher dann doch, wenn ich mein Studium dann nächstes Jahr hoffentlich beendet habe. Ja, dann vielleicht da auch ja, bevorzugt auf mich zukommen und mir dann ja da viel im Austausch sind. Also gerade mit Canyon, klar, ist kein Geheimnis, jetzt wird irgendwann auch wieder ein neues Bike geben und die Entwicklung, die beginnt natürlich sofort nach dem Erscheinen, nach dem Launch des aktuellen Bikes und im Moment sind wir dabei, viel Feedback zu geben zum aktuellen Bike, versuchen, wo ja eben noch also das Potenzial voll zu entfalten, zu schauen, wo könnte man noch optimieren und so weiter. Und da bin ich einfach immer auch interessiert und involviert. Und ich glaube, warum ich das auch gern mache, ist einfach der Punkt, dass es für die Firmen, also für RockShox, für Schwalbe, für alle unsere ja, Ausstatter, denke ich, ein Mehrwert ist, wenn da viel Feedback zurückkommt und wir zwar auch wirklich erst im langen Zyklus oder ja, auf lange Frist eben oder Sicht davon profitieren, aber wir werden eines Tages davon profitieren und ich glaube, es ist ja ein Win-Win für beide, zumal ja, es einfach auch so ist, ich werde von all den Partnern bezahlt und entsprechend ist es auch wichtig, da dann entsprechend was zurückzugeben und performance-technisch. Wie gesagt, es ist selten so, dass man jetzt mit so einem Engagement in dem Bereich von heute auf morgen was verändern kann. Es wird, ja, okay, ich meine jetzt ganz aktuell, es wird immer mehr elektronisch quasi am Fahrrad optimiert, gerade beim SRAM RockShox, Bereich, da kann man dann wirklich vielleicht auch mal über Nacht was machen. Über Nacht sage ich auch deshalb, weil die ja dann in den USA sitzen und dann, wenn es irgendwie ein Update gibt, dann passiert das meistens über Nacht. Die arbeiten dann den Tag dran und da kann man dann wirklich auch mal ganz schnell irgendwie krass was verändern. Und das entwickelt sich im Moment, glaube ich, wirklich auch so ein bisschen in so eine Motorsportrichtung, dass wir schnelle Anpassungen machen können. Und das ist natürlich super interessant. Also ja, alleine aus Interesse mache ich das gern.
Das ist spannend, weil es gibt ja die Athleten, die halt sagen, ich will auf alle Fälle das fahren, was ich kenne, wo ich weiß, ich bin damit irgendwie schon 20 Rennen gefahren und dem vertraue ich und wenn ich mir ums Rad keine Sorgen machen muss, dann fahre ich auch gut. Und dann gibt es so Leute wie du, die halt sagen, ja, aber ich finde es halt auch super interessant, die neuen Sachen zu fahren und wenn es da irgendwelche Vorteile gibt, warum soll ich das nicht machen? Was sind denn so die Vorteile von diesem? Ich teste immer die neuen Sachen und was sind so die Nachteile davon für dich als Athlet?
Also ganz grundsätzlich ist es schon auch nicht so, dass ich jetzt auf jedes neue Ding komplett abfahre, nur weil es neu ist. Also ich finde, man muss immer abwägen, macht es denn auch Sinn. Aber ich glaube, im Moment passieren da einfach viele spannende Dinge. Und jetzt der Nachteil ist, ich meine, der ist ganz offensichtlich. Man kann sich eben auf bereits ja, vorhandenes Material vielleicht ein bisschen besser verlassen. Man weiß, wie es reagiert, man weiß, wie zuverlässig etwas funktioniert. Jetzt bei Schwalbe ist es im Endeffekt immer so, dass ich da ja, Material bekomme, wo ich weiß, es wurde im Vorhinein schon wirklich ausgiebig getestet und da passiert jetzt im Spezialfall auch nichts Überraschendes. Ich kann mal ja, kurz erzählen, wir haben jetzt ja einen ganz neuen Reifen, den wir im Moment auch noch immer testen, aber auch schon in den Rennen fahren. Den bin ich das erste Mal in Girona dieses Jahr gefahren. Da hatten wir aber nur ganz wenige Prototypen. Das war im Februar. Ich fand den Reifen richtig gut, auch meine Teamkollegen und Kolleginnen. Und dann haben wir ihn erst in der Woche vor Novo Mesto bekommen und sind ihn dann, glaube ich, so gut wie alle in Novo Mesto selbst dann am Sonntag auch schon gefahren. Und da war es einfach so, dass dieser Bedarf für diesen Reifen so groß war, dass wir uns, glaube ich, alle wirklich entschieden haben. Und es hat uns so überzeugt, dass wir das auch machen konnten. Und ich meine, ja, Schwalbe bringt oft neue Reifen raus. Da macht es dann einfach, also da können wir uns darauf verlassen, dass das funktionieren wird, dass da nichts passiert, also dass irgendwie, keine Ahnung, eben die Plattengefahr plötzlich mords ansteigt. Abgesehen davon hätten wir es auch sofort gemerkt. Und ja, da war einfach der Vorteil dann so groß, dass wir es alle versucht haben, auch wenn es vielleicht ein bisschen riskant erscheint, war es dann aber im Endeffekt auch nicht genau so mal grob, ja.
Aber ich glaube, es ist halt einfach auch spannend zu sehen, was es Neues gibt. Und
So ist so.
ich glaube, dass auch, also so habe ich auf alle Fälle das Gefühl, wenn ich neue Reifen bekomme, gerade der Reifen, einfach mal was Neues zu fahren, macht auch oft unglaublich Spaß.
Genau, man kann vielleicht so ein paar neue Möglichkeiten dann auch
Genau.
entdecken, was eben möglich ist mit so einem Reifen. Gerade auch mit den Inserts dann gibt es dann nochmal die Kombination, dass sie eine andere Felge fahren, anderes Insert, also anders, wie heißt denn das noch? Also quasi im Reifen nochmal einen zusätzlichen Schutz.
So ein Kaschkor.
Ja, oder
Genau.
genau, wir haben da Tubular oder Tubal
Ja.
Light. Boah, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten, die dann auch nochmal ja, das ganze Verhalten beeinflussen. Und ja, das ist definitiv interessant und ich glaube, wir müssen einfach auch da am Zahn der Zeit bleiben, weil die anderen sich auch weiterentwickeln. Und wie gesagt, ich glaube, der große Vorteil ist der langfristige, dass man eben immer weiter in den Setup kommt, was auf einen selbst und auf die Fahrweise angepasst ist und gleichzeitig aber auch auf die Herausforderungen der Tracks, die eben einen entgegenkommen. Ja.
Normalerweise ist es ja so, du fährst zu einem Rennen und weißt eben genau um diese Herausforderung. Oder so ist es auf alle Fälle bei den meisten Rennen. Wenn du nach Nove Mesto gehst, dann weißt du ziemlich genau, was da stattfindet. Klar, die Strecke ist hier und da mal ein bisschen anders, aber eigentlich ist klar, es wird schon relativ holprig. Jetzt ist es so, in ein paar Wochen geht's zur WM nach Schottland. Eine ganz neue Strecke, die noch keiner so wirklich gesehen hat, wo noch keiner weiß, wo er sich drauf einlässt. Wie sind so da die Gefühle, wenn man da hingeht? Also was denkst du dir über die Strecke oder was weißt du schon auch über die Strecke?
Genau, tatsächlich ist es so, ich weiß relativ wenig über die Strecke bisher. Ich werde mich jetzt, denke ich, die nächsten Wochen auch noch ein bisschen mehr damit befassen. Aber wie du sagst, im Endeffekt geht es jedem so. Von dem her ist dann irgendwo auch wieder Chancengleichheit. Allerdings, ja, ist es schon nochmal vielleicht ein bisschen ein größeres Gefühl der Unsicherheit, wäre jetzt arg negativ ausgedrückt, aber schon ja, ein Gefühl, wo man vielleicht ja, einfach sich nicht hundertprozentig sicher ist. Mir ist es auch meistens lieber, ich kann mich ein bisschen ja, drauf einschießen schon mental. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt auch gehört, der Kurs, der sei ja, von Top-Leuten, Top-Track-Bauern oder Trail-Bauern, ich sag mal nicht Bauern, sondern
Trail-Bilder.
Ist halt, ja, Bilder, genau, erstellt worden. Und von dem her, glaube ich, kann man sich da sicherlich drauf verlassen, dass es cool wird. Im XTC ist es sowieso dann nochmal so, dass der Track im meisten Fall ja so kurz ist und dann auch so simpel, dass man da jetzt nicht eine besonders lange Vorbereitungszeit benötigt.
Jetzt ist es ja so, du gehst dorthin nach einer relativ langen Pause. Du hast jetzt gerade die deutsche Meisterschaft abgesagt, das heißt, es wird davor kein Rennen mehr so wirklich geben. Gehst im Leaders Jersey dahin. Was natürlich eine ganz gute Voraussetzung ist, weil du weißt, du bist aktuell der schnellste Mann, den es da gibt. Was bedeutet das für die WM, wo ja dann doch nochmal alle Karten neu gemischt sind, wo auch wieder mal andere Leute mit am Start sind, die extra nur für die WM anreisen und die sonst im Weltcup jetzt gar nicht so komplett konstant durchfahren? Ja. Was ist da?
Ja, definitiv ist das jetzt nochmal eine besondere Situation und das ist auch ein guter und wichtiger Punkt, weil diese Frage, die habe ich mir auch schon immer wieder gestellt, wie ist es jetzt zum Beispiel, wenn ich am Freitag gewonnen habe, ich kann mich gut daran erinnern an letztes Jahr und plötzlich stehe ich in der ersten Reihe, werde als allerletzter aufgerufen in der Startaufstellung, wird dort groß präsentiert und was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt komplett durchdrehen und mir denken, um Gottes Willen, die ganze Fahrradwelt oder Mountainbike-Welt schaut jetzt im Moment auf mich. Aber was bleibt da als Quintessenz nach solchen Überlegungen? Im Endeffekt komme ich immer zu dem Schluss, na, du wirst halt das machen, was du schon immer machst, Radfahren. Das mache ich jedes Jahr hunderte Stunden und ich versuche meinen Plan umzusetzen und ich werde versuchen 100% zu geben und alles andere ist einfach nicht in meiner Hand und ja, die optimale Vorbereitung werde ich versuchen anzupeilen. Ich werde auch versuchen, ja, wie gesagt, 100% zu geben, möglichst viele Eventualitäten auszuschließen, aber im Rennen kannst du nur das machen.
Ja, das klingt auf alle Fälle erstmal schlüssig und es ist gut, dass du da so rangehst. Ich drücke dir natürlich auf alle Fälle die Daumen für die WM und für alles das, was dann in der zweiten Saisonhälfte noch folgt, weil auch das wird wahrscheinlich sehr, sehr spannend und ich hoffe, dass wir uns dann hier am Ende der Saison wiederhören und du ein bisschen berichtest, wie es in der zweiten Hälfte gegangen ist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Wunderbar, ja, vielen Dank und ich hoffe auch, genau, dass wir uns gegen Ende der Saison nochmal besprechen können und ich dann hoffentlich auch irgendein Trikot, entweder das XTC-Leader-Trikot, vielleicht auch eins mit Regenbogen oder was auch immer, mit nach Hause bringen konnte. Aber ja, das ist natürlich alles ja, auch gar nicht so einfach. Es gibt immer nur ein Trikot. Und ja, werden wir sehen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ich dabei sein durfte.
Also, bis bald, viel Glück und wir hören uns. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao.
Ciao, danke.